SWR 2 Forum.
20 Jahre Washingtoner Erklärung. Deutschland und die Raubkunst. Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Die sogenannte Washingtoner Erklärung ist rechtlich nicht bindend, aber sollte Gerechtigkeit bewirken. Am 3. Dezember 1998 verpflichteten sich darin 44 Unterzeichnerstaaten, gerechte und faire Lösungen für den Umgang mit Raubkunst zu finden, die im Nationalsozialismus von jüdischen Eigentümern beschlagnahmt worden war. Was hat diese Übereinkunft seitdem bewirkt? Der Fund der spektakulären Sammlung Gurlitt hat der ganzen Welt gezeigt, wie kompliziert, wie teuer und langwierig der Umgang mit Raubkunst sein kann. Zwar untersuchen immer mehr Museen, Archive und Bibliotheken ihre Bestände, aber dennoch ziehen Kritiker eine nüchterne Bilanz. Die Rede ist sogar von einer organisierten Verantwortungslosigkeit. Wird Deutschland dem Geist der Washingtoner Erklärung gerecht? Mein erster Gast ist Willi Korte, Historiker und Jurist. Schon während seines Studiums ist er aus Deutschland in die USA gezogen, wo er auch heute lebt, in Washington. Herr Korte, Sie waren vor 20 Jahren schon dabei bei der Washingtoner Konferenz als Berater des amerikanischen Außenministeriums. Warum hat es eigentlich 50 Jahre gedauert, bis auf dieser Konferenz die Washingtoner Prinzipien verabschiedet wurden?
Ja, also wenn ich Ihnen einen kleinen historischen Überblick liefern darf, nach Abschluss der Besatzungszeit und nach Abschluss der Wiedergutmachungsverfahren in Deutschland kam das Thema eigentlich Mitte der 60er Jahre zum Abschluss. Sowohl in Europa als auch in den USA ist man im Wesentlichen davon ausgegangen, die Sache mit der Raubkunst und der Restitution ist nun im Wesentlichen erledigt und es gibt nichts weiteres zu tun. Dann passierte eigentlich erstmal bis Anfang Mitte der 90er Jahre gar nichts. Es war also ein Non-Thema. Und beginnend eigentlich mit dem Thema der sogenannten Beutekunst, das heißt dem Wiederauffinden von Museumsverlusten in der End- und Nachkriegszeit, kam eigentlich erst Mitte der 90er Jahre, ausgehend von dem Thema jüdische Bankkonten in Schweizer Banken, das Thema auch der jüdischen Kunstgutverluste hoch in den USA hier. Die ganze Geschichte kam ja und kommt ja im Wesentlichen immer noch in den USA. Da waren zwei wichtige Ereignisse juristischer Art. Zum einen haben wir Mitte der 90er Jahre einen Prozess geführt um ein Degas-Bild zugunsten der Familie Gutmann in Chicago. Und mehr noch, im Januar 1998 habe ich in New York zwei Schiele-Bilder, die als Leihgaben aus Wien im Museum of Modern Art waren, durch Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmen lassen. Das hat damals zu erheblichem natürlich politischen auch Widerstand aus Österreich geführt. Man hat sich beim State Department natürlich darüber beklagt, so dass in der zweiten Hälfte der 90er Jahre hier in Washington eben doch nachhaltig das Verständnis entstand, dass man mit dem Thema der Raubkunst über die Einzelfälle hinaus eine übergreifende Regelung internationaler Art finden muss. Und dann begannen eben Vorgespräche hier in Washington über eine solche Konferenz, die gar nicht einfach zusammenzusetzen war. Und daraus ergab sich dann die Washingtoner Konferenz mit den heute eben sehr bekannten Prinzipien.
Und 44 Unterzeichnerstaaten. Wie war das damals möglich, die zusammen an einen Tisch zu holen?
Ja, es war eine große Herausforderung. Also zum Beispiel Russland war ja eigentlich geneigt, gar nicht daran teilzunehmen. Und die großen Länder, auch Deutschland, waren eigentlich nur bereit, einer Vereinbarung am Schluss dieser Konferenz zuzustimmen, wenn eben diese Prinzipien nicht bindend sind. Also alle wichtigen Teilnehmerländer wollten nicht, dass irgendetwas Verpflichtendes aus dieser Konferenz hervorgeht, sodass das wie üblich bei solchen internationalen Konferenzen dann doch hinter den Kulissen ein ständiges Hin und Her war, um eben am Schluss doch ein Ergebnis präsentieren zu können.
Also keine ganz einfache Ausgangslage. Damit zu meinem zweiten Gast, Gilbert Lupfer. Er leitet die Abteilung Forschung an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und ist derzeit Vorstand am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Herr Lupfer, Sie haben nun in Berlin 20 Jahre später eine große Fachkonferenz veranstaltet, um Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zu schauen. Wie gut hat Deutschland denn seit der Washingtoner Konferenz seine Hausaufgaben gemacht?
Ja, erstmal muss man vielleicht nochmal sagen, Sie sagten gerade keine gute Ausgangslage 98, dass dann doch ein Papier rausgekommen ist, das so eine enorme Folgewirkung hatte und bis heute ja hat. Es ist ja das grundlegende Dokument für alles, was wir im Bereich der Provenienzforschung machen. Das ist schon nach wie vor höchst bemerkenswert. Wenn man die 20 Jahre rückschaut, jetzt aus deutscher Sicht nur, dann muss man selbstkritisch konstatieren, dass eigentlich 10 Jahre vergingen, in denen relativ wenig passiert ist. Es ist nicht gar nichts passiert in diesen ersten 10 Jahren, also bis 2008. Erste Museen haben angefangen, sozusagen auf eigene Rechnung, Provenienzforschung zu machen. Das erste, glaube ich, das eine Stelle dafür eingerichtet hat, war die Kunsthalle in Hamburg. Die Lost Art Datenbank als ein, sagen wir mal, niederschwelliges Instrument für Such- und Fundmeldungen wurde eingerichtet. Es gab die Koordinierungsstelle in Magdeburg und dann, auch nicht ganz unwichtig, so Anfang der 2000er Jahre haben sich, glaube ich, 4, 5 Kolleginnen, die ersten, die Provenienzforschung gemacht haben, zusammengesetzt und daraus ist ja dann ein großer Arbeitskreis Provenienzforschung entstanden. Aber das war 10 Jahre lang relativ zäh. In den Museen und Bibliotheken war die Haltung so eine Mischung aus, was soll das, was sollen wir damit anfangen? Wir haben kein Geld, wir haben keine Leute, wir wissen nicht, wie das funktioniert. Und es gab durchaus auch, glaube ich, damals viele Leute, die sagten, na, in den Museen sind doch die Kunstwerke am allerbesten aufgehoben, was sollen wir da jetzt untersuchen und sie dann womöglich rausgeben müssen. Ich erinnere mich dann an ein Treffen in Berlin im Bundeskanzleramt und da war die Bestandsaufnahme, so kann es eigentlich nicht weitergehen, wenn wir so weitermachen, dann passiert viel zu wenig. Und dann war, glaube ich, ein entscheidender Schritt, dass man die Arbeitsstelle für Provenienzforschung in Berlin eingerichtet hat und dass die neben Koordinierendem und Anregendem vor allem die Aufgabe hatte, Geld zu verteilen. Also Museen und Bibliotheken in die Lage zu versetzen, Provenienzforschung zu betreiben. Der Kunstfund Gurlitt war nochmal entscheidend. Der hat nochmal Dynamik reingebracht. Ich denke, man kann mit dem durchaus zufrieden sein, was seither in Museen passiert ist und in Bibliotheken, vor allem in Kunstmuseen. Das heißt aber bei weitem noch nicht, dass wir da schon an einem Ende wären. Da ist sicher noch viel zu tun.
Ja, dann haben wir noch einen dritten Gast in dieser Sendung dabei. Es ist Katrin Lorch, Redakteurin im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Frau Lorch, nach Ihrer Einschätzung, wie viel hat Deutschland in den vergangenen 20 Jahren auf die Reihe gebracht?
Offensichtlich zu wenig. Wenn man mit den Vertretern, vor allem jüdischer Opferorganisationen, spricht, ist nicht genug passiert. Ronald Lauder, der Vorsitzende des Jüdischen Weltkongresses, hat bei uns in diesem Jahr gesagt, dass gar nichts passiert ist. Das stimmt natürlich nicht, aber er wird seine Gründe haben, warum er damit an die Öffentlichkeit geht, wieder und wieder und auch seine Frustration kundtut. Was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass seit 1998 sich überhaupt erst ein Bewusstsein entwickelt hat für Raubkunst. Und wie Herr Lupfer auch gerade zu Recht sagte, seit 2015, seit also diesem Schwabinger Kunstfund, seit dem Fall Gurlitt eigentlich auch in der Öffentlichkeit erstens ein Bewusstsein dafür da ist, was Raubkunst ist. Ich glaube, dass das davor eigentlich weitgehend in einen Topf geworfen wurde mit entarteter Kunst. Also, dass es sehr wenig differenziert war. Was ich auch sehr erstaunlich finde, ist, dass wir eben jetzt, 20 Jahre nach der Verabschiedung der Washingtoner Konferenz in der Öffentlichkeit, da eben eine Feinfühligkeit haben und auch die Bereitschaft, Dinge zurückzugeben, die gegenübersteht, der, wie Herr Lupfer auch gerade sagte, noch immer nicht besonders gut aufgestellten Provenienzforschung, aber eben auch der ganz entscheidenden Frage, wie gehen wir mit dem Kunstraub des nationalsozialistischen Regimes um? Wie gehen wir aber überhaupt mit der Ausraubung der Opfer der Shoah oder des Holocaust um? Und dazu gehört eben, wo es in den Bereich Kunst fällt, der private Bereich. Und die Causa Gurlitt war ja vor allem deswegen ein Fall, der nicht sein durfte, weil ja schlagartig international deutlich wurde durch den Fall dieses alten Privatmannes, der mit seiner Kunst sich verschanzt, deutlich wurde, dass das möglich ist. Und zwar nicht nur, weil die Kunst versteckt war, sondern auch, weil es im Grunde kein Gesetz gab, Cornelius Gurlitt seine Sammlung wegzunehmen. Cornelius Gurlitt ist im juristischen Sinn Unrecht geschehen, aber der Skandal ist für mich, dass damals eben vor der Weltöffentlichkeit deutlich wurde, dass man keine juristische Handhabe hat, mit geraubter Kunst in Privatbesitz umzugehen.
Ist das denn in anderen Ländern anders? Also wenn wir jetzt mal drauf schauen auf die 44 Staaten, die die Washingtoner Erklärung damals unterzeichnet haben, wo gibt es so etwas wie eine umfassende juristische Handhabe, um Werke zurückzuerstatten, wenn es sich um NS-Raubkunst handelt?
Andere Länder sind weiter, Österreich und die Niederlande, aber ich kann mich nicht damit anfreunden, dass wir in der Öffentlichkeit uns vergleichen als Deutsche mit anderen Ländern. Das kommt jetzt immer häufiger, dass man sagt, ja, in Spanien macht nicht mit, Italien ist nicht besonders fleißig, Russland restituiert nicht. Aus internationaler Perspektive ist das richtig. Auch aus dem Gedanken der Washington Principles heraus ist das richtig. Aber eigentlich dürfen wir als Deutsche uns doch nicht hinstellen und sagen, vielleicht gibt es ein, zwei Länder, die machen es besser, aber alle anderen machen es doch noch viel schlechter als wir. Die Kunst wurde ja im Rahmen des Holocaust, vor allem den jüdischen Vorbesitzern, nicht von den Nazis geraubt, wie es immer heißt, sondern von Deutschen.
Kann ich Ihnen nur zustimmen, Frau Lorch, das sollten wir gar nicht machen. Wir haben eine Verantwortung und historische Verpflichtung, die man mit niemand anderem vergleichen kann.
Mit dem Status quo in den 70er, 80er Jahren, also was ich vorhin ansprach, dass praktisch über eine Generation dieses Thema ein Non-Thema war. Mit diesem Status quo war ja die Kunstwelt eigentlich ganz zufrieden. Ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe in den späten 80er Jahren mit eigenen Recherchen. Die Literatur zu diesem Thema Kunstraub umfasste, würde ich mal sagen, vielleicht 5 Bücher. Ein wissenschaftliches Interesse an diesem Thema gab es nicht. In den Museen bestand überhaupt keine Vorstellung. Und auch bei den Journalisten kam ich zunächst so als vermeintlicher Schatzsucher an und nicht jemand, der nun irgendwie Bestände aufarbeiten will. Also wir mussten in der Tat in den 90er Jahren eigentlich von vorne anfangen und auch erstmal das aufarbeiten, was in der Nachkriegszeit versäumt wurde. Und ein anderer Kommentar zum Thema Rechtslage, da habe ich überhaupt keine Hoffnung, dass sich in Deutschland trotz der vermeintlichen Versprechungen in Verbindung mit Gullit, dass sich da irgendetwas ändern wird. Der Grund, warum ich weiterhin hier in den USA sitze, ist, weil ich hier eben eine rechtliche Grundlage habe, um auch juristisch mit diesem Thema sowohl zivil als auch strafrechtlich umzugehen. Die Diskussion Rechtsreform, die hatten wir ja schon mal Anfang des Jahrtausends mit der Reform des bürgerlichen Gesetzbuchs. Da wird sich nichts ändern. Ein Herumdoktern an Verjährungsfristen bringt ja nichts. Wir müssten im Grunde auf die Prinzipien, die juristischen Prinzipien der Alliierten in der Nachkriegszeit zurückgehen. Und das würde eine dermaßene Umwälzung und Verwerfung der rechtlichen Situation in Deutschland bedingen mit so vielen Widerständen, dass ich da überhaupt keine Hoffnung habe.
Das heißt, man kann nur moralischen Druck aufbauen auf private Sammler.
Andere Lösungen finden. Also Sie wissen ja, Herr Lupfer, es gibt ja seit Jahren die Diskussion, wie geht man mit Privatsammlern um, in dem Sinne, irgendwie muss die eine oder die andere Seite ja entschädigt werden. Da gab es ja immer diese Diskussion über die Schaffung eines Fonds.
Genau, Chef Martin Roth hat es ja auch irgendwann mal vorgeschlagen.
Ja, da kam ja die Idee nicht von Regierungsseite, der Kunsthandel soll doch quasi so einen Solidaritätszuschlag auf seine Provision draufschlagen und diese Gelder sollten dann in diesen Topf gehen. Da hat natürlich der Kunsthandel gesagt, das ist ja ein Wettbewerbsnachteil, kommt doch eher von staatlicher Seite und Geld in diesen Topf hinein. Wie Sie wissen, ist aus dieser Diskussion nichts geworden. Eine Idee, die ich mit einem meiner Fälle bei Stern verfolge, ist, dass wir natürlich daran denken können, mit Spendenbescheinigungen vielleicht das Problem anzugehen, was natürlich bedeutet, dass entsprechende juristische Einrichtungen existieren, indem zum Beispiel, Sie sind ja in Magdeburg eine Stiftung, es könnte ja zum Beispiel bei der Lösung eines solchen Falles im Privatbereich eine Spende damit verbunden sein, die dann auch steuerlich absetzbar ist, was ja dann vielleicht für den Privatsammler
interessant sein könnte.
So ähnlich war auch die Forderung, ich hatte jetzt ein Interview mit Stuart Eisenstedt, der ja als Architekt der ersten Washington Principles Konferenz gilt. Und der auch in seiner Bilanzierung sagte, es muss eine Lösung für diesen privaten Bereich gefunden werden.
Ja.
Und eben auch vorschlug, der deutsche Staat sollte eben doch mit Steuernachlässen die belohnen, die restituieren. Und aber auch darauf verwies, dass in den USA und England, wo Auktionshäuser wie Sotheby's und Christie's bereits in voller Verantwortung erstens nicht nur Provenienzrecherchen betreiben, sondern eben auch dann auf Einlieferer, die zum Beispiel Bilder abgeben und sagen, dann überrascht sind, wenn die belastet sind, die dann auch motivieren, sich eben um die Restitution zu kümmern. Und da könnten wir ja auch hinkommen, wenn man sagt, bei uns würde der Staat zum Beispiel eben helfen durch Steuernachlässe oder durch steuerliche Vorteile oder wie Sie, Herr Korte, gerade interessanterweise sagen, durch die Möglichkeit, Spendenquittungen zum Beispiel auszustellen. Aber es geht natürlich auch darum, dass andererseits dadurch die Kunst, Raubkunst international an Wert verliert. Also wenn man die nicht mehr einliefern kann, wenn Christie's und Sotheby's nicht mehr versteigern, wenn Kunsthändler zunehmend sensibilisiert sind und sagen, sie fassen das nicht an, dann verliert Raubkunst natürlich auch an Wert. Und es wird eine Generation kommen, wenn jetzt vielleicht noch die jetzt 70-Jährigen oder 80-Jährigen sich noch nicht da sozusagen in die Verantwortung stellen, dann wird vielleicht die Generation ihrer Kinder und Enkel das tun, weil die eben eine andere Generation sind und sich da ganz anders verantwortlich fühlen und auch diese Bilder gar nicht mehr besitzen wollen. Und gleichzeitig damit, dass eben der Wert auch sinkt, wenn solche Kunstwerke erkannt und als problematisch besprochen werden, glaube ich, haben wir da von zwei Seiten auch die Möglichkeit, finanziell die Zange aufzumachen.
Ich will da noch hinzufügen, weil Sie gerade Frau Leuch, Sotheby's und Christie's angesprochen haben und wie die mit dem Thema umgehen. Die machen nämlich eine ganz einfache Sache in London und New York. Es kommt also ein Kunstwerk rein, soll versteigert werden und plötzlich stellt sich heraus, dass das Kunstwerk belastet ist. Dann sagt Christie's und Sotheby's in der Zwischenzeit, da kommt also der Einliefer und sagt natürlich nicht, er ist Eigentümer oder berechtigt, dieses Werk zu verkaufen. Und nun haben wir einen Anspruchsteller, der selbst Eigentums- und Besitzrechte an dem Kunstwerk geltend macht. Das heißt, wir als Auktionshaus können nun gar nicht mehr beurteilen, wem nun dieses Kunstwerk zusteht, wer also der rechtmäßige Eigentümer dieses Kunstwerks ist. Deshalb weigern sie sich auch in der Regel in solchen Situationen, im Gegensatz zu den Praktiken deutscher Auktionshäuser, ein solches strittiges Kunstwerk an die eine oder andere Seite wieder herauszuliefern.
Ach, an beide Seiten wird es nicht rausgegeben.
Die sagen, passt mal auf, Leute, wir sind jetzt sozusagen die Treuhänder eines Kunstwerks, dessen Eigentumsfrage strittig ist. Und weil wir als Auktionshaus diese Eigentumsfrage ja nicht klären können, können wir das Kunstwerk ja nicht an die eine oder die andere Seite mehr rausgeben. Das hat die Wirkung, dass ein Dialog viel eher zustande kommt als in der Situation in Deutschland. Ich erlebe das ja Tag ein, Tag aus. Da taucht ein Kunstwerk auf dem Kunstmarkt auf, Ansprüche werden geltend gemacht, das Objekt wird zurückgezogen und an einen Einliefer zurückgegeben. Und nachdem wir ja keinerlei Auskunftsmöglichkeit haben im Kunsthandel, wer der Einlieferer ist und wo sich das Kunstwerk befindet, ist das Kunstwerk wieder verloren. In London oder New York passiert Ihnen das zunächst nicht. Und das hat mit irgendwelchen juristischen sozusagen Argumenten zunächst gar nichts zu tun, sondern ist einfach eine Praxis, die man dort sich ausgedacht hat, mit erheblichen positiven Auswirkungen für Antragsteller.
Und je mehr Kunsthandelshäuser oder Auktionshäuser auch so agieren würden, desto schwieriger würde dann ja jetzt was absetzbar. Also das ist schon eine Tendenz, glaube ich, in die man durchaus sinnvollerweise arbeiten könnte. Das ist halt im mittelgroßen, kleineren Kunsthandel ja überhaupt noch nicht so der Fall.
Naja, aber ich meine, da gibt es Beispiele, die zeigen, dass es auch anders laufen kann. Herr Korte, Sie haben gerade einen solchen Fall verhandelt. Sie haben vorhin schon einen Namen reingeworfen, den Namen Stern, Max Stern. Ein jüdischer Kunsthändler aus Düsseldorf ursprünglich, der in die USA emigrierte. Da gibt es ein großes Art Restitution Project, für das Sie arbeiten. Und da kam es nun vor 10 Tagen zur Rückgabe eines Gemäldes an die Max-Stern-Stiftung. Und zwar interessanterweise aus dem Kunsthandel. Dieses fragliche Gemälde wurde durch Hargesheimer Kunstauktionen aus Düsseldorf restituiert. Haben die in dem Fall nur verhandelt oder haben die auch die Kosten des Ganzen übernommen?
Stern ist für mich insofern ein besonders typischer und lehrreicher Fall, weil das, was in der Sammlung Stern einst war, in der Regel Privatbesitz heute ist. Also wir haben, was ich vielleicht 10% Museumsfälle und 90% Privatsammlungsfälle. Das heißt, wir sind ständig konfrontiert mit Sternbildern, die im deutschen Kunsthandel mit schöner Regelmäßigkeit auftauchen. In diesem Jahr waren es ja schon mal zwei wieder. Im Fall Hagesheimer hat sich, muss ich sagen, zu meiner großen Überraschung, und das ist auch eine große Ausnahme, das Auktionshaus von Anfang an so verhalten, dass sie gesagt haben, sowas kann offensichtlich nicht verkauft werden. Sowas muss, wie Herr Hagesheimer sagte, an die ursprünglichen Eigentümer zurückgehen und hat sich von sich aus entschlossen, mit dem Einliefer, hat das natürlich zunächst aus der Auktion genommen, einen Dialog aufzunehmen und den Einlieferer für das Kunstwerk entschädigt. Das heißt, das Kunstwerk gehörte nun dem Auktionshaus Hagesheimer und Herr Hagesheimer hat, ohne eine Gegenleistung zu fordern, dieses Kunstwerk an die Sternstiftung restituiert.
Ich habe gestaunt über einzelne Formulierungen in der Pressemeldung. Und zwar sind die wirklich sehr politisch. Wir Hagesheimer Kunstauktionen wenden uns mit aller Entschiedenheit und Nachdruck gegen einen zunehmenden Antisemitismus in Deutschland, gegen eine zunehmende Unterdrückung und Ausgrenzung von Minderheiten in Deutschland. Und wir wenden uns gegen einen zunehmenden rechten Nationalismus, gegen Abschottung und eine wie auch immer geartete Politik, die nur den eigenen Vorteil in den Vordergrund für das eigene Handeln rückt. Das finde ich beachtlicher als vieles, was man heute von Politikern hört.
Ähnliche Worte hat ja, glaube ich, auch Frau Grütters aufgenommen, nicht? Wenn es also um die historische, moralische Verpflichtung dieses Landes geht. Und ich kann da nur Frau Lorch zustimmen. Wir sind da eben als Deutsche in einer Sondersituation und Sonderverpflichtung, der wir gerecht werden müssen. Und zwar mit allen Beteiligten.
Und einer großen Zukunftsverpflichtung. Also wir müssen ja auch gucken, dass das weitergegeben wird. Also ich sehe da schon große Probleme derzeit mit antisemitischen, aber auch überhaupt mit geschichtsrevisionistischen Strömungen. Und dann kommt ja noch dazu, dass die letzten Überlebenden des Holocaust ja hochbetagt sind, sterben. Also irgendwann wird es keine Zeitzeugen mehr geben. Wir müssen, glaube ich, auch gucken, wie man diese Werke, um die es geht, ob das jetzt ein großes Kunstwerk ist oder ein Möbelstück, wie man die auch viel mehr zum Sprechen bringen und in der Vermittlung einsetzen. Also wir müssen dafür sorgen, dass diese Sache nicht in Vergessenheit gerät, sondern auch bei der nächsten Generation präsent bleibt.
Ja, da sehe ich aber auch ein Problem, wenn wir sagen, es gibt einmal die jetzt sozusagen sterben und ihre Kunst vielleicht sogar noch nicht mal restituiert bekommen haben. Also die sterben, ohne dass da irgendetwas abgeschlossen wurde. Und ich finde, deutsche Museen verhalten sich ganz besonders fragwürdig, weil während der NS-Zeit die Deutschen da eine ganze Familie umgebracht haben und es keine Erben mehr gibt, dass man am Ende davon profitiert und das Kunstwerk behält und es im Museum hängen lässt. Und auch da hatte Stuart Eisenstedt in unserem Gespräch darauf hingewiesen, dass das ein sehr großes Problem ist. Einerseits, man sich wird überlegen müssen, ob die Museen nicht den Anspruch auf solche Kunstwerke aufgeben und sie dann beispielsweise dem Staat Israel zufallen, oder ob man nicht wenigstens dann bei solchen Kunstwerken, statt dann eine Plakette zu haben, die also als Eigentümer auf das Land Deutschland oder das Museum verweist, dass dort eben dann dezidiert gesagt wird, dieses Werk kommt aus der Sammlung von dem und dem Sammler oder Kunsthändler. Es wurde als Raubkunst ihm abgepresst. Er ist dann und dann da und da gestorben. Die gesamte Familie gibt es nicht mehr. Es gilt insofern als eigentümerlos. Denn was wir im Moment machen in den Museen, ist, dass die Dinge da sehr prächtig an der Wand hängen und Schulklassen davor stellen. Und man möchte doch eigentlich nicht, dass das eigene Kind dann am Ende vor einem Kunstwerk steht, das unter solchen Bedingungen dem Museum zugefallen ist.
Das ist ein großes Thema, wobei ich sagen muss, also ich beobachte das, die Szene schon sehr genau, dass sich das so in den letzten 2 Jahren doch deutlich verbessert, dass also immer mehr Museen auch sehen, wir können nicht nur schreiben, erworben 1900 sonst was im Kunsthandel und überhaupt sonst nichts zur Provenienz sagen. Wir müssen das ausführlicher dokumentieren. Wir müssen auf die Geschichte dieser Werke hinweisen. Und es gibt ja jetzt zurzeit auch etliche Ausstellungen in Museen überall, die sich diesem Thema widmen. Aber ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Aber ich stimme Ihnen da vollkommen zu, Frau Lorch. So wie das manchmal jetzt noch die Situation ist, das ist total unbefriedigend.
Und aber ich glaube, es tut sich ein bisschen was. Wie würden Sie das denn beurteilen? Wem gehört denn diese Kunst? Haben die Museen überhaupt das Recht, es zu behalten? Müssen wir uns darum nicht auch kümmern, da sozusagen, dass wir es wie an moralischer Schuld empfinden, umzuwandeln in juristische Sachverhalte?
Ist insofern eine interessante Sache, weil man da eine Ost-West-Scheidung vornehmen muss. In den 5 neuen Bundesländern kann dieser Fall nicht eintreten. Wenn wir also einen Fall von sogenannter NS-Raubkunst haben und es gibt keine Nachfahren, keine Erben mehr, dann tritt automatisch die Jewish Claims Conference an deren Stelle. Und das ist ja durchaus eine bewährte Lösung. Dort im Westen, in der alten Bundesrepublik, gibt es dafür keine Lösung.
Wir diskutieren in diesem SWR2-Forum über das Thema 20 Jahre Washingtoner Erklärung, Deutschland und die NS-Raubkunst. Am Kunstmuseum Stuttgart gab es jetzt vor wenigen Tagen eine Restitution, und zwar eines Werks, das eine Malerin aus Stuttgart, Käthe Löwenthal, 1941 gemalt hat. Ein kleines, relativ unscheinbares Bild, ein Spargelstillleben, gemalt 1941, ein Jahr bevor sie deportiert wurde und dann auch in einem Lager ermordet wurde. Dieses Bild wurde zurückgegeben von den Erben an das Kunstmuseum Stuttgart als Schenkung am selben Tag, an dem es restituiert wurde. Es war den Nachfahren wichtig, die Erinnerung an ihre Großtante wachzuhalten, weil ihr Name, ihr Werk fast komplett verschwunden sind aus der Wahrnehmung und in dem Fall eben dieses eine Bild auch einen guten Platz in Stuttgart im Kunstmuseum bekommen wird. Welche Bedeutung hat denn ein solcher Fall wie der dieses kleinen, relativ unscheinbaren Bildes für ein Museum, für eine Stadt?
Na, ich würde sagen, es zeigt, was für Möglichkeiten ein Museum hat und was natürlich in einem Museum auch zugeschrieben wird. Und das wurde bisher, glaube ich, noch viel zu wenig ausgenutzt. Ich kenne aus meiner Dresdner Praxis genau denselben Fall, dass wir restituiert haben und dann mit den Nachfahren in Verhandlungen standen über einen Rückkauf. Und ganz entscheidend war dann aber, dass wir sagen konnten, wir werden dazu eine kleine Ausstellung machen zu dieser Sammlung und wir werden die immer wieder an diese Sammlung und erinnern. Das ist, glaube ich, was ein Museum, wenn es über die Hürde springt, sich nicht nur als rein ästhetische Anstalt zu sehen, was ein Museum sehr, sehr gut leisten kann und womit Museen oder auch Bibliotheken viel aktiver arbeiten müssen.
Ich tue mich schwer damit, wenn mir sowas als beispielhaft gesagt wird, weil ich es so ungeheuer beschämend finde, wenn jetzt ein Museum, das jahrzehntelang ein Bild gehabt hat, das ihm nicht gehört, dass das jetzt am Ende noch beschenkt wird. Und ich finde die Großzügigkeit von solchen Erben unglaublich. Es ist natürlich auch schön, wenn man sagt, das Gemälde dieser Künstlerin ist jetzt sozusagen weiterhin im Besitz, aber ich habe das Gefühl, es würde mir besser gefallen, die Geschichte würde damit enden, dass das Museum das dann gekauft hat.
Ja, dem möchte ich aus Perspektive der Opfer hinzufügen, aus ganz praktischen Überlegungen. Herr Lupfer, Sie haben nicht gerade Ihr Beispiel in Dresden genannt. Wir wissen doch alle, dass wenn heute ein Kunstwerk aus einem Museum restituiert wird oder die Diskussion zur Restitution ansteht, dass dieses Kunstwerk nicht mehr an den ursprünglichen Sammler restituiert wird, sondern an seine Erbengeneration, also die zweite, dritte Generation. Das heißt, wir haben oft ja einen ganzen Familienstamm, der nun zu den Anspruchstellern gehört. Mit anderen Worten, wer bekommt denn nun dieses Kunstwerk? Vor allem, wenn es ein wertvolleres Kunstwerk ist eine Restitution eines solchen Kunstwerks ja auch eine gewisse Belastung. Es muss ja versichert werden, es geht nicht ein Risiko damit einher. Mit anderen Worten, aus meiner Erfahrung, aus Sichtweise der Anspruchsteller, ist am Anfang eigentlich immer ein großes Interesse dahingehend da, mit der Institution eine einvernehmliche Lösung zu finden, damit nicht, wie es in der Regel ja sonst passiert, dann das restituierte Kunstwerk über kurz oder lang in den Kunsthandel gehen muss, um dort versteigert zu werden, um zum einen nicht die Kosten der Restitution, also vor allem die Anwaltskosten zu bestreiten und zum anderen eben den verbleibenden Erlös unter den Erben aufzuteilen. Von daher wäre eigentlich eine Lösung mit der Institution in Form eines Rückkaufs zum Beispiel oder eine andere Lösung eigentlich die viel bessere, zumal sich dann nicht immer die Erben das Argument vorwerfen lassen müssen, es ginge ja nur ums Geld und guckt mal, nicht, da wird wieder mal ein Bild für 30 Millionen Dollar verkauft, was eigentlich viel besser ins Museum gehörte. Nur da muss ich sagen, wenn natürlich dann die Institution anfängt, sich auf die Hinterbeine zu stellen und den ganzen Fall zu einem schwierigen, kontroversen Fall zu machen und die Erben dann keine andere Wahl haben, als sich zum Teil über Jahre mit der Institution herumzustreiten und ihre Anwälte zu bezahlen, dann bleibt natürlich von der ursprünglichen Bereitwilligkeit, mit dem Museum eine Lösung zu finden, relativ wenig übrig.
Herr Gott, es ist gut, dass Sie das auch so deutlich mal benannt haben. Sie kennen die Perspektive ja, weil Sie häufig Erben vertreten haben.
Die meisten gucken mich am Anfang ratlos an, wenn es also vor allem eine Erbengemeinschaft ist, und fragen mich ja, wenn wir das Bild zurückbekommen, was machen wir denn damit?
Sie haben völlig recht, das ist die optimale Lösung, wenn das einvernehmlich geregelt werden kann. Wenn die Erben das Werk zurück wollen, dann ist es ihr gutes Recht. Ich finde das auch immer schwierig, wenn dann über geldgierige Erben spekuliert wird. Das ist deren gutes Recht. Auf der anderen Seite muss man bloß auch einfügen, Herr Gottes, Sie haben gerade eine Zahl genannt, 30 Millionen. Das ist für ein Museum in aller Regel einfach nicht aufbringbar. Also das heißt, wenn ein Museum, was kenne ich auch wieder aus meiner unmittelbaren Praxis, was restituiert und sehr gerne das zurück hätte, der gibt es einfach finanzielle Limitationen, die da nichts mit Desinteresse oder Böswilligkeit zu tun haben. Manchmal schafft ein Museum einfach nicht, das Geld aufzubringen.
Naja, so viele 30 Millionen Bilder haben wir ja in der Regel in Deutschland zumindest nicht. Also es gibt aber, wie Sie wissen, Herr Lupfer, es gibt ja auch Beispiele, nicht, wo durch den Beitrag Dritter dann eine einvernehmliche Lösung gefunden werden konnte. Mir geht es ja hier ums Prinzip, dass eine Institution, die mit einem Anspruch konfrontiert ist, sich nicht das weitere Prozedere so vorstellt, dass sie nun im Grunde in einem Kampf mit der Gegenseite sind, sondern dass sie eigentlich die Sache so sehen sollten, okay, wir haben ganz offensichtlich ein Problem, darauf sind wir nun aufmerksam gemacht worden, dann müssen wir uns jetzt an einen Tisch zusammensetzen und gemeinsam versuchen, den Sachverhalt aufzuklären, was leider nicht immer der Fall ist, um dann eine Lösung zu finden. Also nicht, es ist eine andere Haltung,
kann ich Ihnen nur hundertprozentig zustimmen.
Es gibt ja in Deutschland eine Kommission, die angerufen werden kann von beiden Seiten, wenn man sich gemeinsam an den Tisch setzen will, eine gemeinsame Lösung sucht. Das ist die sogenannte Limbach-Kommission. Der Name wurde eingangs schon erwähnt, eingerichtet 2003, also offiziell beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz. Limbach-Kommission, weil die erste mittlerweile verstorbene Vorsitzende Jutta Limbach war. Diese Limbach-Kommission kann in Deutschland nur dann angerufen werden, wenn beide Seiten dazu bereit sind. Kunsthalle Karlsruhe bzw. das Land Baden-Württemberg wird es nun auch das erste Mal machen. Da geht es um ein Gemälde von Erich Heckel aus der Kunsthalle. Es ist aber bislang relativ wenig entschieden worden. In 15 Jahren 15 Fälle entschieden. Frau Lorch, was halten Sie von der Bilanz?
Das war ja einer der immer wiederkehrenden Themen dieser Konferenz jetzt in Berlin, dass also immer wieder Sprecher darauf zurückkommen. Und Frau Grütters zum Beispiel sagte, das sei doch eine vielleicht sehr erfolgreiche Bilanz, wenn in 15 Jahren nur 15 Fälle vor die Limbach-Kommission gehen mussten, weil in unserem Land eben es bereits so viele, viel bessere und einvernehmlichere Lösungen gibt. Das war schon fast zynisch für mich. Denn in den vergangenen Jahren habe ich immer wieder mit den Vertretern jüdischer Organisationen, mit den Vertretern von Erbengemeinschaften oder eben auch von Opferorganisationen gesprochen, die sagten, nachdem man anfangs vielleicht auch Hoffnung hatte oder das ernst genommen hat als Institution, gerade auch zum Beispiel wegen einer Person wie Frau Limbach, würde man zunehmend Abstand davon nehmen, sich überhaupt mit der Limbach-Kommission zu befassen, weil man die eben als Instrument als nicht zeitgemäß und auch nicht gut arbeitend empfunden hat. Und in dem Moment, wo eben für diese Seite die Limbach-Kommission nicht mehr der richtige Ansprechpartner ist, ist sie eigentlich auch kein Instrument, das funktioniert. Jetzt ist vor 2 Jahren nach harter Kritik es endlich dazu gekommen, dass also nicht nur honorige deutsche oder internationale Kunstexperten oder Politiker oder Juristen in diesem Gremium sitzen, sondern auch 2 Vertreter jüdischer Opferorganisationen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, dass vor einigen Jahren noch argumentiert wurde, die hätten da nichts zu suchen, weil die ja befangen seien. Also das hat bestimmt an der Glaubwürdigkeit dieses Gremiums in Bezug auf die Entscheidungen geholfen. Trotzdem haben aber eine Vielzahl von Experten oder Menschen, die damit umgehen, darauf hingewiesen, dass ein Gremium, das keine Verfahrensordnung hat, das die Grundlage seiner Entscheidungen nicht öffentlich macht und am allermeisten, das nur angerufen werden kann, wenn beide Seiten bereit sind, sich an den Tisch zu setzen, dass das eigentlich nicht das ist, was man braucht. Und deswegen war es jetzt auch eigentlich einer der spannendsten Momente an dieser ganzen Berliner Veranstaltung. Eine der ganz wenigen politischen Momente war, als eben Monika Grütters am Anfang gesagt hat, dass sie jetzt in Zukunft auch möchte, dass man die Limbach-Kommission einseitig anrufen kann. Man geht ja nie in die Limbach-Kommission, weil man sich einig ist. Man geht ja vor die Limbach-Kommission, weil man eine Empfehlung braucht in einem strittigen Fall. Und in dem Moment, wo sich ein Museum sperrt und sagt, ich unterwerfe also die Entscheidung über dieses Kunstwerk nicht diesem Gremium, in dem Moment hat die andere Seite keine Chance. Und das hat sich Anfang dieser Woche geändert. Seither heißt es, man könne eben auch einseitig diese Kommission anrufen. Wie das rechtlich aussehen wird, da bin ich sehr gespannt. Denn es gibt natürlich keine juristische Grundlage für ein Museum, wenn es dann eine Empfehlung ausgesprochen bekommt, zu seinen Ungunsten tatsächlich auch das Werk zu restituieren.
Jetzt muss ich muss gerade eine Frage reinwerfen, die mir im Moment kommt und die mir auch ganz interessant scheint. Baden-Württemberg, unsere Kulturministerin, Wissenschaftsforschung und Kunst, Theresia Bauer, hat gesagt, dass sich das Land in jedem Fall der Empfehlung der Limbach-Kommission beugen wird, was jetzt das Heckel-Gemälde aus der Kunsthalle Karlsruhe betrifft. Baden-Württemberg geht seit Jahren sehr offensiv um mit diesem Thema der Raubkunst, insbesondere der NS-Raubkunst. Das liegt nach meinem Eindruck vor allem auch daran, dass die Grünen bei uns an der Regierung sind. Frau Lorch, wenn ich jetzt gerade mal rüberschaue nach Bayern, aus München hört man häufiger, dass es da Probleme gibt. CSU regiert. Frage in die Runde. Lässt sich das politisch scheiden?
Also ganz offensichtlich gibt es in Deutschland keine Einheitlichkeit, was das Umgehen mit diesem Thema angeht. Das ist in der Tat nicht nur von Bundesland zu Bundesland verschieden, sondern ja auch von Kommune zu Kommune verschieden. Also eine Sache, die mich ja seit Jahren besonders beelendet, ist ja die Tatsache, dass es leider ja Beispiele gibt, sehr konkrete Beispiele, wie eine Sammlung, die unter den gleichen Umständen verloren gegangen ist, an einem Ort ein Bild oder ein Kunstwerk restituiert bekommt und an einem anderen Ort aufgrund der gleichen Faktenlage die Restitution abgelehnt wird, was ich einfach für unverständlich letztlich halte. Dazu hat leider auch, Frau Lorch hat es ja angesprochen, die Limbach-Kommission beigetragen mit ihren Empfehlungen über die Jahre. Denn wenn man sich die einzelnen Empfehlungen ansieht über die Jahre, tut man sich ja sehr, sehr schwer, da einen roten Faden zu erkennen. Ich glaube, das, was Frau Lorch gerade angesprochen hat, mit dem einseitigen Zugehen auf die Limbach-Kommission, stellt ja zunächst mal die Frage, wie soll das funktionieren, wenn die Limbach-Kommission dann nicht entsprechend auf Experten zurückgreifen kann, wie es ja in den anderen Ländern der Fall ist. Also in den anderen Ländern haben ja all diese Kommissionen ihren eigenen Mitarbeiterstab, die also ihre eigenen Forschungen für die Kommission durchführen. Das ist ja bei der Limbach-Kommission ein großes Manko. Da sitzen ja die Herrschaften und bekommen eben die Schriftsätze von links und von rechts. Und auf dieser Grundlage allein mehr oder weniger gibt es dann eine Empfehlung. Also ich glaube, das Ganze müsste eigentlich auf eine doch erhebliche Reorganisation der Limbach-Kommission rauslaufen, wenn das alles so funktionieren soll.
Aber auch das wurde ja diesen Montag angekündigt, dass man jetzt auch den Rat von externen Experten einholen wird. Wobei man da natürlich fragen muss, wie gut wird das denn finanziell ausgestattet sein? Denn die Vorstellung, dass man jetzt einseitig anrufen kann, könnte dazu führen, dass es plötzlich eine Vielzahl von Fällen gibt. Und dann dafür die Expertise zu bezahlen, da kommen wir mit den, ich glaube, es sind 5 Millionen Euro im Jahr, die das Gremium als Budget hat, da kommt man natürlich nicht weit.
Also das war ja bisher aber so die Erfahrung, die wir im Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gemacht haben, dass wenn man gesehen hat, da ist Bedarf, mehr finanzieller Bedarf für Forschung, dann ist es aus dem Hause Grütters auch ziemlich gut darauf reagiert worden. Also da würde ich sagen, wenn sich das jetzt zeigt, da ist viel mehr Bedarf dann für externe Gutachten und auch für eine größere Infrastruktur, glaube ich nicht, dass das so ein großes Problem sein wird. Aber ich denke, da ist jetzt mal ein Schritt getan, da was in Gang zu kriegen und es wird, denke ich, weitergehen.
Herr Lupfer und Frau Lorch, an Sie nochmal die Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Was die Restitutionspraxis von Ländern, auch Kommunen betrifft, lässt sich da politisch scheiden, wer eher restituiert und wer deutlich zurückhaltender ist?
Ich bin nun in meinem einen Beruf in Sachsen und da sind die Grünen bekanntlich nicht in der Regierung. Da kann man auch in der CDU-Regierung überhaupt nicht sagen, dass da gebremst wird. Die sächsische Landesregierung finanziert seit Jahren an der staatlichen Kunstsammlung Dresden ein großes Provenienzforschungsprojekt. Also so ganz eindeutig nach politischen Zuschreibungen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Aber es gibt sicher Bundesländer oder Kommunen und vor allem dann auch Kommunen, die da sehr, sehr zurückhaltend sind.
Ich finde es auch immer auffallend, wie sehr, glaube ich, immer noch Entscheidungen oder eben ein so oder so geartetes Vorgehen oder ein sich mehr oder weniger deutliches Aussprechen davon abhängig ist, ob die entsprechenden Politiker oder Lobbyisten gerade in einer Regierung sind oder nicht. Und das, finde ich, ist etwas, was mir große Sorge macht. Mhm. Wir haben das gesehen zum Beispiel auch bei der Gurlitt-Geschichte, dass eigentlich die interessanten Fragen nach dem Vorgehen der Politik, nach dem Vorgehen zum Beispiel bayerischer Politiker und Gerichte, dass das immer Fragen sind, die aus der Opposition kommen. Wir haben das gehabt bei den Freien Wählern, die nochmal jetzt sehr dezidiert in diesem Jahr nachgehakt haben und auf Unstimmigkeiten und Fragwürdigkeiten im Vorgehen der Justiz hingewiesen haben. Da wurde dann sogar ein Untersuchungsausschuss gefordert. In dem Moment, wo die jetzt eingebunden sind in der Regierung, nichts. Die am meisten nachgefragt haben bei uns und sich interessiert haben für das Vorgehen in Bayern, zum Beispiel waren die Grünen. Und man sieht, dass es jedes Mal dann, wenn eine Partei eingebunden ist in den Machtapparat, in die Entscheidungen, in die Regierung, dass dann die Bereitschaft, sich damit zu beschäftigen, sofort weg ist. Und das hat sicher einen Grund darin, dass es eben ein Thema ist, wo es nach wie vor eben nicht nur um Kunst geht, sondern das immer noch auch eine politische Brisanz hat. Weil es natürlich so ist, dass das war ein ganz großer Moment, wo Bernd Scherer diese ganze Konferenz eröffnet hat und mal in aller Ruhe darauf hingewiesen hat, auf welchem Grundstück eigentlich diese sehr zukunftszugewandte Architektur des Haus der Kulturen der Welt steht. Dass das nämlich ein Grundstück war, das enteignet wurde während der NS-Herrschaft, dass die Deutschen, also die Besitzerin, enteignet haben. Die ist dann umgebracht worden, ich glaube auch in Auschwitz-Birkenau. Und dann wurde dieses Grundstück in der Nachkriegszeit für 3000 Mark verkauft an einen Deutschen. Da sitzen wir dann alle da und fühlen uns natürlich am falschen Ort. Und das ist auch richtig, dass das so ist. Und dass da natürlich die Realpolitik dann doch über allem anderen steht und dass es Diskussionen sind, die verhandelt man jetzt vielleicht auch gerne noch an der Kunst. Aber diese großen Fragen, wie wir eigentlich überhaupt mit dieser ganzen Politik des NS-Regimes umgehen, damit sind wir noch nicht fertig.
Wobei am falschen Ort habe ich mich da nicht gefühlt, sondern eigentlich dann gerade an dem richtigen, an einem richtigen historischen Ort.
Genau, deswegen, weil wir uns alle falsch fühlten.
Herr Lupfer, an Sie möchte ich noch eine Frage stellen. Provenienzforschung ist ein irrsinnig schwieriges, aufwendiges Geschäft, ein teures Geschäft für verhältnismäßig wenig Erfolg. Wie lange werden wir das in Deutschland denn noch betreiben? Zumal in Zeiten, in denen plötzlich fast mehr über Restitution von Kulturgut aus kolonialen Kontexten gesprochen wird. Also fast meint man ja auch mit Blick auf die aktuelle Diskussion in Frankreich, ja, die auch nach Deutschland rüberschwappen mit dem Humboldt-Forum. Wir sprechen mehr über Objekte aus den Kolonien als über den NS-Kunstraub derzeit.
Ja, das sollte so nicht bleiben. Das eine Thema hat seine Berechtigung, aber das darf das andere nicht kannibalisieren. Der NS-Kunstraub und Kulturgutraub, der muss zentral bleiben. Wer jetzt fragt, wie lange geht's noch oder auch möchte, dass man dann irgendwann einen Schlussstrich zieht, das ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. Wir müssen sagen, solange wie man Ergebnisse erzielen kann, solange wie Fälle ungeklärt bleiben, kann man keinen Schlussstrich ziehen. Der Fall Gurlitt hat gezeigt, wie kompliziert, aufwendig Forschung ist, wie viele Lücken bleiben. Aber manchmal nach Jahren plötzlich kommt ein neues Puzzleteil dazu und du kannst noch einen Fall lösen. Und insofern bin ich völlig dagegen, da zu sagen, jetzt machen wir noch 10 Jahre und dann reicht's. Aber das muss offen bleiben und wir müssen alle dafür sorgen, dass dieses Thema nicht von anderen auch wichtigen verdrängt wird oder marginalisiert wird.
Ein klares Statement am Ende dieses SWR2-Forums zum Thema 20 Jahre Washingtoner Erklärung, Deutschland und die NS-Raubkunst. Darüber diskutierten Professor Dr. Gilbert Lupfer, Vorstand am Deutschen Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg. Katrin Lorch, sie ist Feuilleton-Redakteurin der Süddeutschen Zeitung in München. Und aus Washington war uns zugeschaltet der Jurist und Provenienzforscher Willi Korte. Ihnen vielen Dank. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.